Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 6. Juli 2022. Andreas, deine Augen leuchten trotz des warmen Sommerregens, der gerade in Strömen fließt.
Ja, nicht trotz, sondern weil. Gestern musste ich noch die Kartoffeln wässern und alles Mögliche, was wir hier so in dem Garten rumstehen haben, welches sich im Wachstum befindet und natürlich auch Wasser braucht. Und da habe ich unseren Garten hier eben halt gewässert. Und jetzt bin ich ganz froh und glücklich darüber, dass wir nach diesen wunderschönen Sonnentagen jetzt einen richtig schönen Regentag dabei haben. Ein weicher Sommerregen. Das Wasser ist ganz weich. Das ist wunderschön. Es ist auch warm. Und ab morgen wird die Sonne wieder scheinen und dann geht es wieder fröhlich weiter. Und das ist das Schöne, dass eben halt die Pflanzen hier immer so schön grün sind. Ich erinnere mich ja auch an die Sommer in Europa, wo ich dann in Spanien mal war und so weiter. Und da ist es ja doch immer relativ schnell steppig dann geworden. Und das ist ja doch der ganz große Unterschied. Den See sehen wir nicht. Da changiert wahrscheinlich momentan gar nichts, weil da einfach ein Nebelgrau drüber liegt.
Ja, und wir wollen mal gleich beginnen mit unserem Kongress Gesund durchs Chaos. Wir haben wieder einige Referenten, die wir euch vorstellen wollen. Und ich hatte neulich ein Vorgespräch mit einem außergewöhnlichen Menschen aus meiner Sicht. Ich habe es auch im Abendgebet dann gleich euch weiter berichtet, nämlich mit Sam Hess. Sam Hess, der mit den Elfen tanzt. Sam Hess ist ein Förster. Er war 35 Jahre lang Förster. Er ist ein Waldmensch und vor allem Freund der Naturgeister, der Wesenhaften. Und er ist auch Mittler zwischen den Welten. Und das Vorgespräch, das ich mit ihm geführt habe, denn er wird im Kongress auftreten, dort werde ich ein Interview mit ihm dann auch führen. Diese Inhalte sind atemberaubend, Andreas, und inzwischen bist du auch im Boot. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr darüber zu reden, wie lange dein Weg dorthin war. Der naturwissenschaftlich sehr streng orientierte Andreas Popp ist auch ein Freund der Wesenhaften.
Ja, so schlimm bin ich gar nicht mehr orientiert an reinem Materialismus, weil man lernt ja in den Universitäten halt die ganz klaren materiellen biochemischen Vorgänge oder irgendwelche elektronischen Ströme, die da fließen zwischen den Zellen. Und jetzt kommt plötzlich Eva in mein Leben und erzählt mir etwas von Wichteln und Elfen. Und ich sage erstmal, du pass mal auf, bis jetzt ging hier alles noch ganz ordentlich, aber jetzt wird es doch schon ein bisschen komisch. Und ich habe dann versucht, mit dir darüber zu reden, bis ich dann gemerkt habe, dass das dich wirklich berührt. Dass ich das so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen habe. Ich habe von den Schlümpfen gesprochen, statt von den Wichteln.
Das war eine bodenlose Frechheit.
Ja, und fand das ganz wichtig und ganz witzig. Und auf jeden Fall habe ich dann im Laufe der Zeit dann lernen dürfen. Ich habe mich dann später aber auch in aller Form bei dir wirklich entschuldigt, nein, um Verzeihung gebeten, weil ich es dann gelernt habe. Und heute stehe ich dort und bin in einer großen Demut, wenn ich in einem Wald stehe. Und ich bin nicht so feinfühlig, aber ich habe das verstanden jetzt. Ich bin leider übermäßig verstandesgeprägt und mir fehlt noch vieles an dieser geistigen Ebene, aber daran arbeite ich jeden Tag. Und ich spüre aber diese Kraft und die Energie, wenn ich in der Natur bin und damit auch die Wesenhaften, die übrigens eine Photosynthese überhaupt nicht ausschließen. Das ist keine Gegenthese, sondern beide Thesen können nebeneinander stehen, weil das eine mit dem anderen sich sogar bedingt.
Sam Hess, der wirklich von Kindesbeinen an hellsichtig war, der auch die verschiedenen Energiefelder um Mensch und Tier ausmachen kann und die Fähigkeit besitzt, da eben auch Empfehlungen zu geben, was da zu verändern wäre. Der wird auch übrigens oft geholt, wenn es irgendwo spukt, weil vielleicht noch ein paar erdgebundene Seelen dort herumgeistern, die noch gar nicht verstanden haben, dass sie gar nicht mehr irdisch am Leben sind. All diese Themen, über die werden wir dort sprechen. Aber vor allem, was auch wichtig ist, Sam Hess hat ein Arbeitsbuch geschrieben, das ist noch gar nicht veröffentlicht worden. Ich glaube, das kommt im Herbst. Aber ich durfte da schon mal so ein bisschen hineinlesen. Und dieses Arbeitsbuch gibt uns eine Richtlinie, wie wir, wenn wir denn dann Sehnsucht haben, auch mit diesen Naturwesen in Verbindung zu treten, wie wir das am besten tun könnten. Denn das ist gar nicht so einfach. Viele sagen, oh, ich kann die nicht sehen, also sind sie auch nicht da. Und die werden mit Sicherheit auch keinen Zugang finden. Aber diejenigen, die sich vorsichtig und voller Demut in der Natur den Wesenhaften nähern möchten oder sogar die Sehnsucht danach haben, denn auch das steht fest und das sagt auch Sam Hess, er sagt, diese neue Zeit, in die wir hinübergehen, ist nicht mehr denkbar ohne das Wissen um die Wesenhaften, denen diese Erde hier gehört. Er sagt, es ist ein geschlossenes System der Naturgeister und wir sind nur zu Gast, aber wir führen uns auf wie die Axt im Wald. Und das geht eben in der neuen Zeit nicht. Und er hält es für ganz unbedingt notwendig, dass wir lernen, uns mit ihnen zu verbinden und dass wir uns vor allem demütig und nicht hochmütig verhalten, indem wir sagen, ich sehe sie ja immer noch nicht, also sind sie auch nicht da, also interessiert es mich auch nicht mehr.
Ich habe da ja unglaublich viel gelernt jetzt von dir in den letzten Jahren. Wenn ich sehe, wenn du durch das Gewächshaus gehst, du sprichst mit den Pflanzen, du sprichst mit Spinnen, die in ihrem Gewebe dort beispielsweise sind und bedankst dich dafür, dass sie dann ihre Arbeit dort machen, nämlich die Luft da frei zu halten von irgendwelchen Insekten und so weiter. Das ist ja alles schon wirklich großartig. Und wenn ich sehe, dass du dich bedankst bei jeder Tomate, die du bald pflückst, das finde ich schon gewaltig. Und die singen auch, was du dort machst. Am Anfang habe ich dich ehrlich gesagt für ein bisschen verrückt im Sinne von verrücken, ja, gesehen, habe gedacht, aber schaden kann es nicht, habe ich gedacht. Aber wenn ich sehe, wir haben wirklich eine unglaubliche Ernte. Wir haben keinen Befall von Schädlingen beispielsweise. Das ist sehr auffällig mittlerweile. Und wenn ich jetzt sehe, diese Geschichte mit dem Sam Hess, ich war bei dem Vorgespräch nicht dabei, aber ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich habe die Bilder von ihm gesehen und er hat ja einen großen Namen auch in diesen Fachkreisen. Und mittlerweile sind es für mich auch Fachkreise, die ich voll anerkenne. Wohlgemerkt, für diejenigen, die jetzt auf meiner Ebene unterwegs sind, also verstandesüberzüchtet vielleicht, das eine schließt das andere nicht aus.
Ja, danke für deine Ausführungen. Und als du das gerade gesagt hast, wir haben keinen Schädlingsbefall. Manchmal fängt einer an und dann gibt es eben auch Mittelchen, wie man dagegen geht. Aber wir haben tatsächlich wenig. Aber ich bin dafür auch wirklich dankbar und arbeite zum Beispiel auch mit den Spinnen im Gewächshaus zusammen, weil andere wischen die vielleicht weg und sagen, eine Spinne. Ohne dabei zu überlegen, dass die Spinnen eine ganz hohe Aufgabe haben, nämlich genau diese kleinen Fresskäfer oder Fressläuse oder was da immer kommt, zu fressen. Also die fressen die und das heißt, sie halten den Laden sauber. Und ich rede auch mit den Spinnen und bedanke mich bei ihnen für ihre Arbeit. Und wenn ich sehe, dass sie gerade durch einen Durchgang ein Netz gespannt haben, dann löse ich das ganz vorsichtig und hänge das auf der anderen Seite auf, dass kein großer Schaden entsteht. Und rede auch mit ihnen und sage, Mensch, warum habt ihr das denn wieder gemacht? Ihr wisst doch, dass wir hier durch müssen.
Ich fange das ja auch schon an. Also gestern bin ich zum Beispiel hier über unseren Weg gelaufen. Das muss man wissen, sind so Gravel Roads, also so Schotterstraßen. Und die sind dann ja ganz heiß gewesen. Und dann lag da eine ganz kleine Schlange, eine ganz kleine Natter lag da mitten auf dem Weg und hat sich gesonnt. Und also wir haben hier alles ungiftige Tiere. Das sind, also ich mag ja kleine Schlangen und die gibt's aber längst wenig, aber einige gibt's. Und ich habe dann auch mit ihr gesprochen, habe gesagt, warum legst du dich denn hier hin, um Himmels Willen? Ich bin ganz nah rangegangen und sie wollte einfach nicht weg und dann habe ich sie genommen und habe sie dann an die Seite gelegt. Die hat sich ein bisschen erschrocken und dann hat sie sich woanders hingelegt. Aber ich habe dann mit ihr gesprochen und stelle dann auch schon fest, mittlerweile lerne ich da auch schon dazu.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die Kollegen von der Mainstream-Presse, die vielleicht von ihren Chefs den Auftrag haben, hier in unserem Podcast reinzuhören, ob wir irgendwelche politisch unkorrekten Äußerungen tun. Wir stehen ja hier ständig unter Beobachtung. Ja, nee, wir reden nicht nur mit Schlangen und Spinnen, wir reden auch mit Elfen und Wichteln. Ja, liebe Kollegen, das ist die Zukunft. Es wäre sinnvoll, wenn ihr euch um diese Themen mal kümmert, um vielleicht auch für euer persönliches Weiterkommen ein bisschen den Weg zu bereiten.
Ja, so hat man natürlich auch Stoff, uns für noch für verrückter zu erklären. Nicht nur extrem, sondern auch noch verrückt.
Ja, macht nichts. Finde ich prima. Ja, und dann haben wir ja auch, das Video hatten wir neulich schon mal eingestellt, Ricardo Leppe. Das ist ein junger Lerntrainer, der auch Zaubermeister ist, also Zauberkünstler. Und Ricardo Leppe wird auch mir ein Interview geben für den Kongress. Dieser wirklich noch junge Mann ist erstaunlich schon weit vorangeschritten mit seinen Plänen, Lernkonzepte an Schulen weiterzugeben, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber inzwischen auch in weltweite Länder, die an seinen Methoden interessiert sind. Und was kann er, was andere Schulbehörden nicht können, weil sie vielleicht auch nicht dürfen und irgendwelche Pläne, Bildungspläne durchsetzen müssen? Er hat eine ganz andere Lernmethode für Kinder und Jugendliche und Kleinkinder auch entwickelt, von der er sagt, und offenbar zeigen die Erfolge auch, dass das stimmt, die Kinder spielend, freudig, gerne lernen mit ein paar Tricks. Und er hatte dann so ein Beispiel auch gesagt von so außergewöhnlichen Kindern, die bei Wetten, dass auftreten.
Ja, es ist schon sehr spannend. Er selbst erinnert mich ein bisschen an den André Stern, den ich auch gut kenne, mit dem ich auch Vorträge gehalten habe. Und da habe ich viel von ihm gelernt, wenn wir mal abends zusammen gegessen haben. Denn er ist ja nie zu einer Schule gegangen. Und nun ist es so, dass dieser Ricardo Lepe auch dort in Peru gelebt hat und war auch viele Jahre quasi von der Schule befreit. Und genau er bringt die Lernmethoden und er zeigt dann auch auf, mit welchen Methoden man einfach etwas regeln kann. Also wenn da zum Beispiel jemand bei Wetten, dass auftritt und eine Wurzel aus einer mehrstelligen Zahl zieht und das im Kopf und alle stehen dann da und denken, wow, es ist ja Wahnsinn, wie hochintelligent. Man muss wissen, diese Intelligenz, die dahinter steht, ist nichts anderes als eine ganz einfache Methode, die jeder spielend lernen kann. Also diese vermeintlichen, auch hyperintelligenten Kinder, die sind gar nicht, manchmal ein bisschen werden sie entlarvt, so hoch, sondern sie sind einfach nur in der Lage, diese Systeme anzuwenden. Das kann man lernen und solche Sachen macht Ricardo Lepe, hochinteressanter Mann.
Also da scheint auch Mathe oder auch Vokabeln lernen eine völlig neue Bedeutung zu bekommen. Und er arbeitet bereits auch mit Schulen zusammen, die die Konzepte mit übernehmen, denn viele wissen ja inzwischen auch, dass die Kinder völlig überfordert sind und zwar nicht, weil sie so viel lernen, sondern weil sie so falsch lernen müssen auch. Nicht nur das Falsche, sondern auch dieser Druck, der auf sie ausgeübt wird und der natürlich jede Freude am Lernen zerstört.
Natürlich, also gerade Mathematik oder auch naturwissenschaftliche Fächer wie Physik oder Chemie. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, Professor Simon, und das war wirklich ein Physiker noch, der konnte das auch noch erklären. Übrigens ist mir aufgefallen im Nachhinein, der sprach auch von der wesenhaften Welt. Das ist mir übrigens auch später erst aufgefallen. Und so konnte ich das alles wesentlich besser lernen. Aber wir haben heute solche wandelnden Millimeterpapieren auf Beinen und die heißen dann Mathematiklehrer und die fangen dann an, völlig mehr oder weniger aus dem Zusammenhang und völlig unkreativ irgendwelche Zahlen und Buchstaben rein, mit, also Variable nennt man das dann ja, auf die Tafel zu schreiben. Und da machen einfach 90% der Leute schon zu und haben gar kein Interesse mehr daran. Und das kann man eben halt dann doch lernen, dieses Interesse, wenn man merkt, wozu das dient und dass man das ganz einfach anhand von einfachen Bildern zum Beispiel aus dem normalen Leben dann wirklich lernen kann.
Ja, und ihr seht, dieser Kongress Gesund durchs Chaos, der hat sehr vielschichtige Themen. Also Ricardo Lepe ist dabei, Sam Hess, der mit den Elfen tanzt. Wir hatten neulich schon gesprochen über Christopher Vasey oder auch Frau Dr. Alina Lessenich. Und Alina Lessenich ist ja mehr oder weniger die Entgiftungs- und Umweltentgiftungsexpertin und Ausleitungsexpertin. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen, ob wir vielleicht ein Interview mit ihr führen oder ob sie einen Vortrag hält. Auf jeden Fall wird es super spannend mit ihr. Und ich möchte euch darauf hinweisen, dass auf der Kongressseite, die findet ihr unter unseren Ankündigungstrailer, wo Andreas und ich da zusammensitzen und über die einzelnen Referenten sprechen, das wird ja immer wieder eingeblendet. Aber wenn ihr es gerade nicht findet, geht auf die Lupe oben und gebt Kongress Gesund durchs Chaos ein. Dann kommt ihr von alleine drauf. Und da ist unsere Kongressseite verlinkt. Und auf dieser Kongressseite findet ihr für jeden Referenten eine einzelne, eine persönliche Seite, wo ein bisschen was über sein Leben, auch über das Thema steht, ein Foto. Und dann weiter unten findet man auch Hinweise, wenn die selber verlinken möchten auf ihre Seite oder auf irgendwelche Buchtitel, die für sie wichtig sind. Und Alina Lessel nicht. Ich weiß nicht, ob es schon draufsteht, aber es wird auf jeden Fall jetzt, heute oder morgen eingestellt werden. Die veröffentlicht ein Protokoll zur Ausleitung von Umweltgiften. Und dieses Protokoll befindet sich in der ständigen Weiterentwicklung. Und da stehen unendlich wertvolle Informationen drin. Also sie gibt Empfehlungen, sie gibt Ratschläge, sie sagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Sie ist allerdings wirklich, wie man früher gesagt hat, beschlagen mit allen möglichen Wissensinformationen. Sie sagt auch, das handelt sich nicht um einen ärztlichen Rat oder medizinische Therapieempfehlungen, sondern ihr sollt euch informieren und mal gucken, was so möglich ist. Und sie sagt, warum ist die Ausleitung von Umweltgiften heute so essentiell wichtig? Weil so viele Umweltgifte in unser Leben getreten sind. Und sie bringt da auch ein paar Zahlen. Sie sagt eben durch Möbel, Häuser, Kosmetik, Pflegeprodukte, überall, aber auch in der Ernährung, in der Luft. Wir atmen das ja auch ein, wenn da oben wieder mal Aluminium und Barium ausgebracht wird. Und dann kommen Schwermetalle in unseren Körper. Pestizide, Herbizide, Lösungsmittel, Flammschutzmittel, Weichmacher und so weiter. Und sie sagt, dass im Blut von Babys bereits bis zu 200 Chemikalien sich befinden, bevor sie überhaupt geboren werden. Und um die 60% der Schwermetalle der Mutter gehen während der Schwangerschaft auf das Kind über. Deswegen ist es eben auch für Frauen, die Kinder haben wollen, sehr wichtig zu entgiften, aber für alle. Und vielleicht noch eine Frage hier gleich am Anfang, die öfter gestellt wird, die Christopher Vasey öfter schon beantwortet hat. Viele Eltern fragen, ja, ich mache jetzt so eine Entgiftungskur mit dem Löwenzahn, das ist ja wohl eins der Hauptmittel. Aber der Löwenzahn ist der Bagger, der das löst, das Umweltgift im Körper. Und der LKW, der es wegtransportiert, das muss dann so etwas sein wie Chlorella oder Spirulina. Ja, und manche sagen, wie kann ich bei meinem kleinen Kind ausleiten? Und da sagt Vasey eben auch ganz klar, bitte bei Kindern nichts ausleiten, weil es ist noch nicht so viel wie bei den Erwachsenen. Und man muss einfach aufpassen auf die Ernährung, dass es gesund ist und möglichst wenig Gifte enthält.
Ihr seht, es wird ein spannender Kongress und bei der Stelle möchte ich noch mal sagen, es sind noch 8 Tage, wo wir den Frühbucherrabatt haben mit 79 Euro Eintritt. Das ist wirklich wichtig an der Stelle noch einmal zu sagen, weil die ganzen Statuten sind festgelegt, programmiert worden, weil es so sein muss, um die Kosten zu deckeln, dass ab dem 14. an der Preis auf 97, dass der reguläre Preis dann hochgeht. Also wer dabei sein will, der sollte nur darüber informiert sein. 8 Tage sind es noch und wir werden noch immer wieder darauf hinweisen.
Gut, dass du es gesagt hast. Das ist der Herr Dr. Professor Dr. Popp. Wir fangen mal an mit den aktuellen Themen. Andreas, wir haben jetzt 20 Minuten fast nur geratscht.
Ja, jetzt wird's ernst los.
Aber ja, und es wird wirklich ernst, denn in den Niederlanden geraten die Bauernproteste außer Kontrolle. Ihr wisst, die Bauern werden extrem dort unter Druck gesetzt. Übrigens nicht anders die deutschen Bauern. Auch da stellen wir ja immer wieder Videos ein von besorgten Landwirten, die sagen, also die Brachflächen sorgen dafür, dass wir nicht genügend anbauen können. Der Anthony Robert Lees, das ist ein norddeutscher Landwirt, der hatte neulich gesagt, dass wir nichts mehr exportieren werden können in die Welt, dass wir uns damit beteiligen, wir, also die Deutschen, beteiligen an weltweiten Hungerkatastrophen. Dass also das, was normalerweise erwartet werden durfte von deutschen Bauern, eben nicht mehr durch die neuen Gesetze von Herrn Habeck und Herrn Özdemir möglich sein wird. Und in den Niederlanden ist die Situation für die Bauern auch sehr bedrohlich geworden, denn es sind ungefähr 30% aller Bauern, die aufgrund neuer Gesetzgebungen, die diesem Green Deal folgen, dicht machen müssen, also ihrer Existenz beraubt werden. Und die Bauern protestieren, sie demonstrieren. Und jetzt sind eben Schüsse gefallen, denn die Polizei hat sich damit eingeschaltet, weil Trecker, Heuballen, alles Mögliche haben die Bauern eingesetzt, um auch Straßen, Autobahnen, Gebäude zu blockieren. Und die Polizei behauptet, dass sie nun Warnschüsse abgegeben habe, aber es gab jemanden, der das gedreht hat, gefilmt hat, und dementsprechend hat man gesehen, dass da schon auch scharf geschossen wurde, also gezielt.
Wir sehen, dass der Krieg, nämlich dieser Bürgerkrieg, der in Europa mittlerweile tobt, auch wenn er bisher noch nicht mit Toten und mit Schießereien stattfindet, dass er jetzt in eine neue Phase der Qualität reingeht. Politik gegen Bürger. So einfach versuche ich das mal zusammenzufassen. Und es wird ja argumentiert mit den Stickstoffverbindungen im Boden. Das ist eine absolut nachvollziehbare Diskussion und das stimmt und da muss etwas getan werden. Wir befinden uns allerdings auch in einer Situation, wo die Welt von einer Hungersnot bedroht ist und das nicht nur in den sogenannten Drittländern, mit nicht nur soll nicht heißen, dass das weniger schlimm wäre, sondern jetzt auch Europa bedroht ist in unmittelbarer Form. Und jetzt in dieser Situation mit der Umwelt zu argumentieren, und das nehme ich Ihnen deshalb nicht ab, weil dieselben Politiker dafür sorgen, dass Waffen produziert werden ohne Ende, die der Umwelt auch nicht unbedingt gut tun. Und zwar weder, wenn man sie einsetzt, noch wenn man sie produziert. Es ist also eine Doppelzüngigkeit, die man hier lesen kann. Und wenn dann 30% der Bauern zwangsenteignet werden sollen in Holland, die tatsächlich wissen, wie viel Essen und Nahrungsmittel man produzieren könnte mit ihrer Arbeit, dann ist das natürlich logischerweise eine aktive und massive Bedrohung dieser Menschen, dieser Familien, die dort hinterstehen. Und wenn dann beispielsweise medial berichtet wird, dass die Bedrohung letztendlich bei den Polizisten war, das heißt, die Polizisten wurden bedroht durch die Bauern, dann verkehrt man hier die Realität ins komplette Gegenteil. Das mag sein, dass aufgrund der Situation die Polizisten sich bedroht gefühlt haben, das will ich gar nicht ausschließen, aber hier die Situation so darzustellen, als würden die Bauern einfach so auf die Barrikaden gehen und sich nicht zu verteidigen wissen, weil sie gerade massiv bedroht würden, das ist wirklich einfach schäbig und das ist einfach nicht fair.
Ja, und ich möchte mal kurz euch weitergeben, was hier unter anderem die Fakten sind, die eben den niederländischen Bauern das Leben schwer machen. Und zwar geht es, warte mal, ich hatte es hier gerade vor der Nase, es geht um die etwa 30% der Viehbetriebe, die, ja, für die das im Prinzip das ausbedeutet, denn es geht um die Emissionen von schädlichen Stickstoffverbindungen, die seit Jahrzehnten zu hoch seien in den Niederlanden. Nun muss man auch sagen, Niederlande sind ja das Exportland Europas schlechthin. All die Wassertomaten und anderes kommt ja aus Holland. Und jetzt hat eben die Regierung bestimmt, dass national bis 2030 diese Stickstoffverbindungen um rund 50% reduziert werden müssen. Bei Naturgebieten seien es sogar mehr als 70%, heißt es. Und das wird eben nach Einschätzung auch der Regierung zum Aus für etwa 30% der Viehbetriebe führen. Denn vor allem die Viehzucht ist nach der Berechnung der Behörden für dieses Stickstoffproblem verantwortlich.
Und hier muss man wirklich versuchen, den großen Zusammenhang wieder sehen, dass es zu der gesamten Agenda gehört. Als Corona eingeführt wurde im Jahre 2000, nachdem man es im Oktober nochmal in dem Event 201 als letztes Manöver gestartet hatte, da wusste man, dass etwas Großartiges passiert, also in der Art großartig muss nicht nur gut sein, also etwas Großartiges passierte. Und dann ging ja mehr oder weniger diese Geschichte los. Ende 2020 sollte alles wieder vorbei sein, ein kurzer Lockdown und alles wird wieder gut. Und das wären schon gigantische Schäden, die uns Jahrzehnte zurückgeworfen hätten. Dann diese fahrlässige Begünstigung des Ukraine-Krieges durch die westliche Politik. Da möchte ich eine Fahrlässigkeit unterstellen. Keinen Vorsatz, das kann ich nicht beurteilen und nicht beweisen. Fahrlässigkeit kann man aber sehr wohl beweisen. Und jetzt kommt im Prinzip gleichzeitig diese Agenda, die dahinter steht, und wir sehen, wie extrem und radikal und totalitär es durchgesetzt wird. gesetzt wird. Das heißt also, man sagt nicht nach dem Motto, wir müssen jetzt darüber reden, sondern man führt im Schatten der Corona-Krise, im Schatten des Krieges, den man fahrlässig begünstigt hat, und dann noch eben halt diese Klimaagenda, World Economic Forum, wo gleichzeitig der Harari kommt und sagt, die Menschen haben keine Seele und müssen mehr oder weniger als nutzlose Esser gesehen werden. Das sind alle die Dinge, die dazugehören. Und dann passt das Ganze natürlich auch ins Konzept. Was mich am meisten erschreckt, ist, dass die Exekutive, sprich die Polizei und Armee und so weiter, dieses Ding schlicht und ergreifend mit durchzieht und nicht vom Remonstrationsrecht Gebrauch macht. Das ist ein Recht, was jeder Beamte hat, der dort eingesetzt wird, indem er sagt, hier verstößt ganz klar eine Regierung gegen die Grundlagen. Wenn wir wissen, dass Herr Rutte, das ist der Chef aus Holland, also der Präsident von Holland, dass der unmittelbar in Verbindung mit dem World Economic Forum und mit dieser Schwab-Gruppierung in Verbindung steht und dort offenbar auch als Hardliner gilt, dann schließt sich hier natürlich auch der Kreis.
Ich möchte euch mal ein paar Sätze näher bringen, die von dem Landwirt Anthony Robert Lees kommen. Dieser Landwirt nimmt immer wieder Videos auf, um auf das hinzuweisen, was an Gefahr betreffend die Versorgungslage in Deutschland und der Welt hinzuweisen. Und wir haben, das ist das, was wir immer mal wieder tun, wir haben seine Aussagen transkribieren lassen. Deswegen kann ich euch etwas davon vorlesen. Und wir bewahren diese Dokumente auf. Wir sichern die, wir drucken die auch aus. Wir sichern die auch an anderen Plätzen für eine Chronologie des Horrors, den wir hier alle derzeit mit ansehen und miterleben müssen. Und wenn man die Dinge zusammenbringt oder wie der Adler nach oben steigt und mal von oben die Zusammenhänge eben im Gesamtbild betrachten kann, dann stellt man fest, ist ja komisch. Vor allem komisch, dass heute in Rumänien schon wieder ein riesengroßes Weizenfeld brennt, wie auf der ganzen Welt Produktionsstätten für die Lebensmittelversorgung abgefackelt werden. Von wem auch immer, also ich will hier überhaupt niemandem konkret etwas unterstellen, aber merkwürdig sind diese Zufälle allerdings. Also und der Anthony Lees, der berichtet hier über Holland, über die Niederlande, über die Kollegen, und er zitiert hier auch jemanden, nämlich von einer Fernsehstation in Niederlanden, und sagt, du hast in Holland drei Optionen als Landwirt. Entweder du gibst deinen Betrieb freiwillig auf und verschwindest und dann ist alles gut, oder aber du wirst entschädigt und musst dich dann dafür verbürgen, dass du nie wieder den Beruf eines Landwirtes in Holland ausübst, oder man nimmt dir den Hof einfach weg. Punkt. So, sagt er, was heißt das denn jetzt für die holländischen Bauern? Sie sollen also bis zu 95% weniger Stickstoffdünger ausbringen. Und das wird heißen, dass mindestens ein Drittel der holländischen Bauern weg sind. Wir wollen mal jetzt in diesem Zusammenhang, ich gehe mal kurz raus aus dem Text, nicht über den Stickstoffdünger diskutieren. Diese Diskussion hätte längst geführt werden müssen und die muss natürlich auch geführt werden. Aber dieses Brachialprogramm, was man denen jetzt aufbrummt, das hat ja zur Folge Existenzvernichtung. Lies sagt weiter, das passiert alles in dieser Lage, dass Versorgungssicherheit überhaupt nicht mehr gewährleistet ist, zumindest wenn man dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Glauben schenken darf, dass jetzt schon 350 Millionen Menschen akut Hunger leiden. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen hat die Essensrationen halbiert, auch eine spannende Information. Das heißt, die Menschen auch in den Camps, in den Lagern, aber auch in den armen Ländern, die auf die Essensrationen angewiesen sind, die werden halbiert. Andreas, das erinnert mich ein bisschen an diese Flüchtlingsagenda 2015, als man sich fragte, warum sind denn von heute auf morgen so viele Menschen aus Afrika und aus Arabien aufgebrochen, um nach Deutschland zu kommen. Und dann kam die Information, dass mehr oder weniger über Nacht die Vereinten Nationen die eben auch für die Hungerhilfe zuständig waren. Die Beträge, die jeder bekommen hat, das waren damals, wenn ich mich richtig erinnere, circa 30 Dollar, US-Dollar im Monat pro Person, dass das rationiert worden war. Auf wie viel?
Ich glaube, auf 12 oder 13 Dollar. Also die Menschen, die dort lebten, in entsprechenden Lagern, weil sie bedroht waren durch die Bürgerkriege und so weiter, die konnten dort leben. Die UN hatte dort entsprechende Lager aufgestellt und hat dann diese 30 Dollar Tagesration auf 12 Dollar runter. Und das ist einfach zu wenig, um zu leben, und etwas zu viel zum Sterben. Und damit wurden ja die Flüchtlingswellen regelrecht ausgelöst. Eigentlich war das mehr eine Art Evakuierung dieser Lager, eine Art Vertreibung aus den Lagern, und zwar aus der Sachlage heraus. Und dieser Mensch, der 30 Euro am Tag dort gekostet hatte, der kam dann über lange Wege. Viele sind dabei ums Leben gekommen. Und ich frage mich, wie die Politik in der UN das für sich hat überhaupt vor ihrem Gewissen vereinbaren können. Aber die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. Und dann sind die zum Beispiel nach Europa gekommen, speziell nach Deutschland, wo sie dann pro Flüchtling mehrere tausend Euro im Monat kosten. Außerdem übrigens aus warmen Gebieten in die kühleren europäischen Gebiete kommen, wo sie jetzt das Gas natürlich auch brauchen, um einen warmen Hintern zu haben. So einfach ist die Welt ja nun einmal. Genau wie diese Flüchtlingssituation, die man ja auch aus Afrika in Gang setzt. Diese großen Flüchtlingstracks, die rüberkommen, die brauchen ja jetzt richtig Energie, um überhaupt im Winter es warm zu haben, gegenüber der Situation wären sie in Afrika geblieben. Aber hier erkennt man, dieser sogenannte Migrationspakt ist eine aus meiner Sicht künstlich angelegte Völkerwanderung, um Menschen zu entwurzeln, zu isolieren. Und dazu kommt dann natürlich die Inländerfeindlichkeit, die wir immer mehr haben für diejenigen, die nicht auf der Flucht sind. Und da zeigt sich das gesamte Spiel. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Begriff, Inländerfeindlichkeit. Das ist ein Begriff, der immer mehr auch in vielen Staaten dieser Welt zum Zuge kommt.
Ja, bevor du jetzt durchgaloppierst, machen wir hier weiter mit den Informationen zur Landwirtschaft. Der Landwirt Anthony Robert Lees sagt, er zitiert Herrn Timmermans, der ist ja in der EU unter anderem für diese Maßnahmen gegen die Bauern zuständig. Und er sagt, wenn Herr Timmermans immer noch in der EU den Farm-to-Fork-Deal umsetzen möchte, das also sagt, wir müssen 10% unserer Agrarflächen komplett stilllegen. Was bedeutet das? Er sagt, in ganz Europa soll 50% Pflanzenschutz eingespart werden. Er sagt, das geht, aber da muss die Technik soweit sein. Und Lies moniert weiter, wir wissen also jetzt nach den aktuellen Zahlen, dass 50% des globalen Weizens aktuell in China gebunkert wird. 15% rechnerisch in Indien. Indien hat gesagt, es geht nichts mehr in den Export. Wir haben also noch 35% globalen Weizen zur Verfügung als Reserve. Die Erntevoraussagen sind indes katastrophal. In Frankreich absolute Dürre, in Italien Dürre, Indien, Türkei, Iran Dürre, Dürre, Dürre. Also, sagt er, wie kann man auf solche Ideen kommen? Und dann sagt er, das Gleiche machen wir im Moment mit dem Gas. Wir laufen mit dem Geldkoffer hin zu einem Kapitän und laufen dann zurück zum Terminal und verkünden da Sachen, die dann doch nicht eingehalten werden. Und er spricht einfach davon, dass die Politik im Moment die gesamte Versorgung für die Menschen aus unerfindlichen Gründen dezimiert und zum Teil abschafft. Und er spricht eben auch davon, dass die großen Konzerne, Lebensmittelkonzerne, Edeka, Rewe, die Discounter und Supermärkte, er sagt, Edeka, der zeigt gerade mal wieder ganz stark, dass er Lebensmittel liebt, und zwar jetzt in der Kirschenzeit besorgt er Kirschen aus der Türkei und aus Griechenland zu einem Spottpreis. Mit dem kannst du als Landwirt im Leben nicht mithalten. Und man weiß natürlich genau, dass wir das hier nicht mehr loswerden können. Er sagt, das Gleiche beobachtet er bei Rewe. Da wird wunderbarer Salat für 1,49 angeboten, und zwar gleich 4 Stück. Und unsere Berufskollegen haben keine andere Wahl, als die aktuelle Ware umzubrechen, was Neues hinzuzupflanzen und zu hoffen, dass man in 6 bis 8 Wochen Wochen dann überhaupt etwas anderes noch ernten und verkaufen kann. Und er schlägt vieles noch einmal hier auf dieser Liste auf. Wir stellen euch diesen Appell, den er vor einigen Tagen in die Öffentlichkeit gegeben hat, heute im Laufe des Tages nach dem Podcast nochmal ein. Das haben wir gerade mit dem Administrator schon koordiniert, sodass ihr euch das bitte, bitte anhört und auch bitte weiterverteilt.
Ich soll ja nicht so weit ausholen. Also das Ganze kann man kurz zusammenfassen als wirklich Bürger- oder menschenverachtende Maßnahmen, die politisch gesteuert werden. Wie, um Himmels Willen, soll ich es dann anders interpretieren? Denn ich habe eigentlich mal gelernt, dass die politische Kaste als Diener für ihr Volk da sein sollen. Aber nachdem ja auch Herr Habeck gesagt hat, der ein großes Superministerium ja nun leitet, es gibt überhaupt keine Völker und insofern gibt es auch keinen Volksverrat. Ich meine, wenn wir auf der Ebene sind, dann merken wir natürlich auch langsam, wo wir gelandet sind. Und da schließt sich dann der Kreis. Ich denke, das war kurz genug.
Ich finde, es geht gar nicht um kurz, Andreas. Es geht um... Ja, weißt schon, was ich meine. So, jetzt sind wir bei dem Thema Gas. Und dieses Thema ist also so ein Hammer geworden, dass man es nicht mehr in Worte kleiden kann. Und deine Informanten haben schon, das wiederholen wir ja auch immer wieder, vor Jahren, kann man inzwischen sagen, vor Empty Gas gewarnt, also null, leer, nix. Aus. Und aus mit Gas in Deutschland, aus mit Gas in Europa. Und diese Pläne werden jetzt in einer Vehemenz und Geschwindigkeit an den Bürger herangetragen, dass der eigentlich nur noch mit den Ohren wackelt. Ich nehme mal an, unsere Leute hier im Kanal sind besser vorbereitet darauf, weil wir darüber schon lange diskutieren, dass sich das entwickelt. Aber viele fallen jetzt gerade irgendwie aus dem weichen, warmen Bett und staunen und reiben sich verwundert die Augen. Und es geht eine richtige Schockwelle durch Deutschland. Also, und das ist auch kein Wunder, denn der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der schwört Deutschland jetzt auf eine lange, lange Krise ein. Und Herr Söder, von dem hat man auch lange nichts mehr gehört, außer von seiner Trachtengruppe beim G7-Gipfel in Elmau. Herr Söder warnt vor einem eiskalten Winter. Ja, und da übertreffen sie sich mal wieder gegenseitig, wie auch bei der Mikrobe, wie gefährlich die ist und was man da alles mit den Leuten machen wird. Merkt ihr das? Man setzt mit immer neuen Methoden die Menschen in Angst und Schrecken. Und stabil kommt man nur durch, wenn man informiert ist, seine Vorkehrungen trifft und einfach sagt, erstens wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Trotzdem wird es sehr ungemütlich werden, aber wir kommen da durch. Viele taumeln jetzt in die nächste eigene oder persönliche Angstkrise. Ja, und Scholz sagt, diese Gaskrise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen. Und jetzt müsse man gemeinsam anpacken. Er nennt die hohe Inflation, die angespannte deutsche Wirtschaftslage. All das würde sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Das hat er nach dem Auftaktgespräch zur sogenannten konzertierten Aktion gesagt. Und in den kommenden Wochen werde es darum gehen, wörtlich Instrumente zu entwickeln und Wege zu finden, wie wir auf diese historischen Herausforderungen reagieren werden.
Also für mich ist es so, hier ist ein Bundeskanzler, der beleidigt sein Volk und hält sie offenbar für Volltrottel. Also ich kann das nicht mehr anders bezeichnen. Also es führt ja nun, man nennt es ja Sanktionen, die man gegen Russland fährt, aber in Wirklichkeit ist das ja ein Gaskrieg gegen Russland. Man wollte Russland kaputt machen, man wollte einen Krieg führen. Frau Baerbock hat öfters gesagt, Russland muss kaputt gebrochen werden, die Wirtschaft soll zerstört werden und das Land und das ganze Regime muss zusammenbrechen. Das ist eine Kriegserklärung gewesen. So, und jetzt als Gegenzug macht Russland eines und sanktioniert Gas, indem sie beispielsweise weniger Gas liefern. Und jetzt wird aber von westlicher Seite von einem Gaskrieg gesprochen, welcher Russland führt. Und unterm Strich gesehen sind ja die Vorzeichen einfach völlig immer ins Gegenteil verdreht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er spricht hier, dass der Herr Scholz, dass diese dramatische Situation nicht in wenigen Monaten vorüber sein wird. Das heißt, damit schließt er auch nicht aus, dass es wenige Jahre oder auch wenige Jahrzehnte sein könnte. Er spricht zwar von Monaten, und das bedeutet aber, dass die Grenze nach oben offen ist. Und hier wird es dann nämlich kritisch. Und an der Stelle spätestens hat ein Bundeskanzler, hat ein Politiker dieser Art, der sich seinem Volk gegenüber verpflichtet fühlt und keinen Meineid leistet, nämlich zum Wohl des deutschen Volkes oder der deutschen Bevölkerung, wenn man das so hören will. Wir sind ja sehr schlampig mit den Vokabeln mittlerweile. Also, dass man da entsprechend für da sein muss. Er müsste also sofort eine Krisensitzung einberaumen, ist doch ganz logisch, sofort mit Russland in Verhandlungen gehen, sofort sagen, passt auf, Freunde, egal was jetzt ist, es geht jetzt um Menschenleben, und da ist es einfach wichtiger. Wenn es um Menschenleben geht, ist man ja auch mit der Rüstung relativ schnell dabei, ist alles gar kein Thema. Nein, das wird nicht gemacht, und das ist für mich einfach volksverachtend. Tut mir leid.
Ja, und es gibt ja viele Warnungen, also auch von dem Chef der Internationalen Energiebehörde, der also weltweit warnt, aber eben mit Blick auf Europa sagt, das gibt ein Desaster. Heute hat sich die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu Wort gemeldet und hat gewarnt vor dem Ende russischer Gaslieferungen. Also sie warnt ja nicht für Deutschland, sondern für ganz Europa und sagte, die Europäische Union müsse Notfallpläne aufstellen, um sich auf eine solche Entwicklung infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine einzustellen. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Bundesregierung vor wenigen Tagen alle Unternehmen, auch Haushalte, aufgerufen hat, sich mit Notstromaggregaten zu versorgen. Also auf einmal schickt man die Leute in die Eigenverantwortung. Das ist das, was wir auch die ganze Zeit immer wieder betonen, so gut wie möglich vorzubereiten, dass man einen Blackout, vor dem wird ja gewarnt, um den geht es, oder eben sogenannte Stromglättungen, also einfach Abschaltungen, gut zu überstehen, dass warm Wasser abgestellt wird. Da, ich glaube, damit hat sich schon jeder abgefunden, dass die Schwimmbäder massenweise schließen, nicht nur wegen der Energie, sondern weil die Bademeister fehlen und so weiter. Auch damit hat man sich abgefunden und so weiter. Aber wenn der Strom wegbleibt, dann wird es eben besonders ungemütlich, vor allem, wenn es länger dauert. Und Frau von der Leyen betont auch, wir müssen uns jetzt auf weitere Unterbrechungen der Gasversorgung und sogar auf eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen vorbereiten. Das hat sie heute im EU-Parlament in Straßburg gesagt. Andreas, das ist ja eine Salamitaktik. Das selber hat ja Habeck schon vor 3-4 Tagen angekündigt. Aber vor 2 oder 3 Wochen hat er noch gesagt, wir haben alles im Griff. Also wir gleichen das auch aus mit Flüssiggas über Tanker. Mit Katar gleichen wir das aus, mit anderen. Und alles stellt sich immer wieder als Luftnummer raus.
Naja gut, ich muss mal davon ausgehen, dass er vielleicht die Zusammenhänge nun doch nicht auch intellektuell erfasst und aus diesem Grunde darauf angewiesen ist, was ihn seine Experten dann entsprechend sagen, und er das dann mehr oder weniger wie ein Lautsprecher absondert, was er dann quasi an Informationen bekommt, und insofern diese Widersprüche dann vielleicht auch gar nicht wahrnimmt und vielleicht auch charakterlich so geeignet ist, dass er sie gar nicht wahrnehmen kann und will, egal wie das Ganze nun ist. Was mir hier deutlich wird, ist, die Narrative bauen sich auf Annahmefehler. Und das ist immer wieder dasselbe. Die Nachrichten, die wir jetzt hören von der EU, nach dem Motto, die Russen wollen uns kein Gas mehr liefern, nachdem man gesagt hat, wir wollen von Russen kein Gas mehr beziehen, von Russland. Und da kommt irgendwie auch keine Diskussion aus medialer Sicht, dass die sagen, sag mal, merkt ihr eigentlich, was ihr wollt? Also so optimal. Ihr wollt Sanktionen gegen russisches Gas und Russland unterstützt euch und liefert schon gar keins mehr. Und jetzt sind sie alle ganz erschrocken, dass Russland eben halt kein Gas liefert. Und dann kommt ein Nebensatz rein, der russische Angriffskrieg. Dann kommt eben halt ein Nebensatz rein, beispielsweise aufgrund der globalen Klimaerwärmung. Und all diese Dinge basieren auf Annahmen, die man diskutieren muss, ob die denn überhaupt so als Fakt, als Grundlage überhaupt zu benennen sind. Oder ob man an der Stelle diese Sache wieder aufmachen muss, diese Frage, und sagen muss, okay, stimmt dieses Klimanarrativ in der Form? Stimmt dieser Angriffskrieg beispielsweise? Stimmt das mit den Lieferketten beispielsweise durch China oder sonstige Dinge? Stimmen diese Dinge? Und das wird nicht mehr hinterfragt. Und jetzt beginnt ein Aufbau, weil eine falsche Annahme zugrunde liegt, und jetzt wird darauf die Nachrichtenlage aufgebaut. Aber die Grundlagen werden niemals mehr hinterfragt und insofern driftet man immer mehr von der Realität ab, irgendwann in eine völlig irrsinnige Welt, die mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist hier der Fall.
Ja, und das heißt auch für uns alle immer wieder, uns selber zurückzuholen in irgendwelchen Empörungsbereitschaften und genauer drauf zu schauen und immer wieder die Zusammenhänge klar zu machen. Andreas und mir ist völlig klar, dass wir uns zum Teil hier mehrmals wiederholen. Das ist aber schon auch so gewollt, damit die Zusammenhänge bestehen bleiben. Manchmal greifen wir ganz weit zurück und sagen, könnt ihr euch erinnern, vor 2,5 Jahren, als dieses Hammer-and-Dance-Programm losging, um die Menschen unter Druck zu setzen, um ihnen ein bisschen Freiheit zu geben, sie dann wieder zu nehmen, um dann wieder etwas die Türe zu öffnen, sie halb durchgehen zu lassen, um dann zack, die Tür vor der Nase wieder zuzuschlagen, ihr seid wieder eingesperrt. Und das sind die Dinge, die man einfach so abarbeitet, ablebt im Zuge der Zeit und sich gar nicht mehr zurückerinnert. Und wir verstehen es schon als unsere Aufgabe, auf diese Gesamtzusammenhänge immer wieder aufmerksam zu machen.
Ja, und diese Wiederholungen sind ja auch wirklich wichtig. Und so arbeitet das ganze Mainstream-System ja auch. Ich hatte mal irgendwann vor vielen Jahren mal einen Test gemacht und habe mich versucht, mal 3 Monate komplett von Nachrichten freizuhalten, von allen Nachrichten. Ich habe keine Nachrichtensendung mehr gesehen, ich habe kein Radio mehr angemacht, keine Zeitung mehr gelesen und habe versucht, soweit es geht, irgendwie rauszubleiben. Und dann habe ich die Tagesschau wieder angemacht, einfach mal. Und was habe ich festgestellt nach 3 Monaten? Ich hatte nichts versäumt. Es ging immer noch damals um Toll Collect. Das war diese Geschichte mit den LKW, mit den Mautgebühren und so weiter. Es hatte sich überhaupt nichts getan. So, mit anderen Worten, wir haben ja jeden Tag in den Nachrichten, in den Mainstream-Medien, identische Nachrichten, bloß immer wieder so ein bisschen umbeleuchtet. Aber unterm Strich ist immer dasselbe. Und das machen wir natürlich auch ein Stück weit, wobei wir immer wieder versuchen, auch im Rahmen unserer Perspektiven das große Bild immer wieder ein bisschen neu auch anzusehen, dass man auch von einer anderen Seite versucht, es zu verstehen. Und ich glaube, da sind wir mit unseren Wiederholungen einfach günstiger für unsere Zuhörer. Das wage ich einfach zu behaupten.
Ja, so ein bisschen Lob. Das machst du prima, Andreas. Und ich finde, das gibt niemanden, der es sonst so kann.
Ich brauche das, dass ich meine Profilneurose ein bisschen stimulieren kann.
Ich gebe dir gleich die Tropfen und dann machen wir weiter.
Oh ja, den Zuckerwürfel mit dem Tropfen.
Entschuldigung. So, ja, und dann kommt eine Meldung bei Alexander Wallasch, dem unabhängigen Journalisten, der viele Jahre bei Tichy war, das Ganze damit aufgebaut hat, und bei Reitschuster, der jetzt sein eigenes Portal hat, der vor wenigen Wochen einen Gastautoren dazu genommen hat. Und das ist niemand anderer als der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der mit seinem kritischen Blick auch in diesem hohen Amt nicht immer hinterm Berg gehalten hat, weshalb er jenes vielleicht denn auch irgendwann verloren hat. Und Hans-Georg Maaßen schreibt für Alexander Wallasch und Alexander Wallasch hat heute veröffentlicht, dass man ihm sein Bankkonto gesperrt hat. Also so schnell geht es, wenn man mit so unliebsamen Persönlichkeiten wie Herrn Maaßen zusammenarbeitet. Vor allem, wenn man sich diesen Artikel anschaut, der gestern veröffentlicht wurde von Gastautor Hans-Georg Maaßen. Und da lautet die Überschrift: Habecks Gasmangel ist politisch gewollt. Deutschland wird von Putin windelweich geprügelt. Wow. Und da heißt es in dem Text: Herr Habeck hat Probleme mit dem Russengas. In der vergangenen Woche verkündete er nämlich in seiner Funktion als Bundesminister, der mit Deutschland noch nie etwas anzufangen wusste, die 2. Stufe des Notfallplans Gas. Gas sei ab sofort ein knappes Gut. Im dunklen Anzug und mit einer Krawatte, passend für jede Trauerfeier, meinte er, es könne sogar ein harter Winter auf uns zukommen und die Bürger sollten Energie einsparen, zum Beispiel beim Duschen. Dann ließ der Minister verlauten, er befürchte, der Russe könne uns sogar schon im Juli den Gashahn zudrehen. Sein Chef der Bundesnetzagentur warnte vor einem Totalausfall des Russengases. Es könne sein, dass wenn am 11. Juli die angekündigte 10-tägige Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 beginne, die Russen nach dem 21. Juli den Gashahn nicht wieder aufdrehen. Und dann Und nicht erst im Winter sitzen wir auf dem Trockenen. Gas sparen ist deshalb erste Bürgerpflicht. Und er schildert so, Hans-Georg Maaßen schildert so, dass das Frieren und Sparen für die Gasrechnung aber nicht alles sein sollte, sondern auch dem deutschen Milchmädchen noch einige andere Dinge klar sein sollten, über die die Politik allerdings ungern redet. Denn auch hier gelte die klassische de Maizière-Formel, mit der unangenehme Wahrheiten zurückgehalten werden. Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Andere Teile würden die künftige Arbeit der Behörden erschweren. Da redet natürlich einer aus dem Nähkästchen. Ich lese gleich weiter, Andreas, vielleicht mal ein Zwischenstatement von dir.
Ja, es ist also brillant. Ich genieße natürlich seine Wortwahl. Maaßen ist natürlich ein wirklich guter Rhetoriker und auch ein wirklich guter Autor, der diese Dinge wirklich hervorragend auf den Punkt bringen kann. Es ist eine Punktlandung, was er hier gerade macht. Also dieser Irrsinn wird hier mehr oder weniger ganz klar gelegt. Und diese Aussage, Putin prügelt also die deutsche Wirtschaft windelweich. Ich meine, die Menschen haben überhaupt noch nicht verstanden, worum es dabei offenbar geht. Es geht nicht nur um Gas sparen, denn auch wenn man Gas spart und kein neues dazukommt, dann dauert es nur ein bisschen länger, bis es alle ist. Es gibt keine Alternative, die in irgendeiner Form am Horizont steht. Das ist das Hauptproblem. Wenn einer ein bisschen weniger duscht, ich kann über die Körperhygiene von Herrn Habeck nicht sagen, egal wie lange er duscht, ob er in 2 Minuten fertig ist, das ist alles sein persönliches Problem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es spielt keine Rolle. Wir haben die große Industrie, gerade die ganze Chemieindustrie, Verpackungsmaterialien, Zusatzstoffe und so weiter. Jetzt kann man das gut oder nicht gut finden. Wir sind darauf angewiesen. So einfach ist das. Mit ein bisschen Sparen, dass man ein paar Schwimmbäder dicht macht, ist es einfach nicht getan.
Ja, da ist nur die Lebensfreude ein bisschen gekürzt worden. Sonst nichts. Und Maaßen schreibt weiter. Offener in ihren Einschätzungen sind dagegen einige Industriekapitäne, vor allem von der hauptbetroffenen chemischen Industrie. Der Chef der Ludwigshafener BASF, Martin Brudermüller, sagte, dass ein Ausfall der russischen Gaslieferungen zur Zerstörung der deutschen Volkswirtschaft führen
würde. Ganz wichtiger Satz. Es geht hier nicht um eine Einschränkung, sondern es geht um die Zerstörung der deutschen Volkswirtschaft. Das heißt, das gesamte ökonomische System und Prinzip, welches über Jahrzehnte Vorzeigemodell war auf der gesamten Welt, woran sich alle anderen Länder gern orientiert haben, geht hier in die komplette Zerstörung. Bitte diesen Satz ganz genau auch analysieren.
Soll ich ihn nochmal lesen?
Kannst du gerne machen.
Der Chef der Ludwigshafener BASF, Martin Brudermüller, sagte, dass ein Ausfall der russischen Gaslieferungen zur Zerstörung der deutschen Volkswirtschaft führen würde. Wir hatten vorher die aktuelle Meldung, dass Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, gewarnt hat, dass die sämtlichen russischen Gaslieferungen ausfallen könnten, würden, werden. Maaßen schreibt weiter, der Chef von Evonik Industries, dem größten deutschen Spezialchemieunternehmen, Christian Kullmann, der zugleich auch Präsident des Bundesverbandes der chemischen Industrie ist, stellte in der vergangenen Woche im WDR-Fernsehen fest, dass ohne Gas die chemische Industrie nicht mehr produzieren könne. Und er erläuterte dann, was dies für unsere Volkswirtschaft bedeutet. Rund 90% aller Industrieprodukte seien in irgendeiner Weise von der chemischen Industrie abhängig. Ob dies Verpackungen, Farben, Düngemittel, Medikamente, Lebensmittel oder Treibstoffe und so weiter und so weiter und so weiter sind. Die chemische Industrie sei in unserer Volkswirtschaft das Herz. Und wenn es aufhört zu schlagen, würden alle anderen Industrien und dann die gesamte Volkswirtschaft zum Stillstand kommen.
Richtig, und wir möchten hier noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Medikamente. Es gibt Menschen, die sind von Medikamenten abhängig. Das ist für sie lebenswichtig. Wie geht man denn mit solchen Menschen um, wenn man als Politiker da irgendwelche Dinge entscheidet, ohne diese wirklichen Auswirkungen sich tatsächlich vor Augen zu führen? Wie geht das? Geht das durch charakterliche Eignung? Ich darf ja Regierungen, das hast du mir verboten, ich darf sie keine Gurkentruppe nennen. Deshalb mache ich das natürlich auch nicht. Ich würde eine Regierung nie als Gurkentruppe bezeichnen, weil das darf ich auch nicht. Und wenn, wäre es auch nur meine Meinung, aber es ist ja gar nicht meine Meinung, weil ich es ja auch nicht mal denken darf. Also die, wie auch immer das ist. Ich empfinde hier in diesem Zusammenhang einfach nur eine unglaublich schlimme Situation. Wir haben gerade, hattest du reingestellt, eine Frau, die Diabetikerin ist und die braucht Insulin und das Insulin ist zurzeit nicht lieferbar. Und wir können da wirklich immer nur sagen, wer solche Sachen braucht, die lebenswichtig sind, sollte sich ein gewisses Kontingent anlegen und dann nach einem rollierenden Verfahren die wieder verbrauchen, die dann am ältesten sind oder am ehesten ablaufen.
Ja, wenn hier auch erwähnt wird, dass unter die chemische Industrie natürlich die Verpackungen fallen. Das heißt, wenn die Produkte eventuell auch vorhanden sind, können sie nicht mehr verpackt, können sie nicht mehr verschickt, können sie nicht mehr verkauft werden.
Gut, schlimmstenfalls geht es im Krisenfall auch ohne Verpackung, dann wird das eben halt lose verkauft und dann muss es notfalls gewaschen werden, was auch immer. Das wäre aber die wirklich grundsätzlichen Dinge wie Düngemittel, die dafür sorgen, dass überhaupt noch Produkte da sind oder auch Medikamente, da wird es dann wirklich lebensgefährlich.
Wir haben ja die Zeiten noch erlebt, wo wir mit der blechernen Milchkanne zum Bauern gegangen sind und Milch geholt haben.
Ja, genau. Ich weiß es auch noch ganz genau. Und die ging auch über Generationen. Und die Kinder vor uns in den Generationen haben dieselbe Blechkanne auch schon genutzt. Und das finde ich auch mal ganz interessant, weil ja gerade unsere Generation oder die Älteren eben halt als Umweltverpester oder als Zerstörer, Oma ist eine Umweltsau und solche Sachen, damit fing das ja an, dargestellt werden. Und wenn ich mir heute angucke, eine Fridays für Future Organisation, die irgendwo dann eine große Veranstaltung macht oder letzte Generation und da sind dann 25 Tonnen Müllberge von Fastfood-Ketten, dann frage ich mich, was da wohl falsch läuft.
Ich möchte hier noch weiterlesen, denn dieser Artikel hat es wirklich in sich, den Herr Maaßen da bei Alexander Wallasch veröffentlicht hat. Und ich würde mal einfach sagen, Andreas, kein Wunder, dass Sie dem Wallasch das Bankkonto zugemacht haben. Denn hier stehen sehr, sehr unerfreuliche Wahrheiten drin. Natürlich nur einer kleinen Leserschaft zugänglich. Das wird wahrscheinlich nicht in den großen Medien berichtet werden, was Hans-Georg Maaßen als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident hier auflistet. Er zitiert weiter Christian Kullmann, also das ist ja der Präsident des Bundesverbandes der chemischen Industrie, der hat gesagt, und steht einmal die chemische Industrie still, so ist es ungewiss, wie sie wieder zum Laufen gebracht werden könnte, denn eine solche Situation hat es in Deutschland noch nie gegeben. Man sei auf einen solchen Restart auch nicht vorbereitet. Jedenfalls könne man nicht den Hebel einfach wie auf ein Einschalten setzen. Und um zu erahnen, was das bedeutet, braucht man keinen Universitätsabschluss. Denn würde nichts oder fast nichts mehr produziert, explodieren die Preise für das, was noch da ist. Und die Beschäftigten in der Industrie wären auf unabsehbare Zeit beschäftigungslos. Die Inflation würde dann so richtig losgehen. Wir haben ja gerade die Warnung von einem der Funktionäre gehört, dass mindestens 5 bis 6 Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen würden bei MTGas. Weiter heißt es, und wenn die deutsche Industrie kollabiert, wird das Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft und die Stabilität Europas haben. Das ist das, was droht, wenn die USA und Ukraine-Lobbyisten im Bundestag und in Brüssel sich mit ihrer irrsinnigen Forderung nach einem Gasimportembargo durchsetzen würden oder wenn Russland kein Gas mehr an Deutschland liefert. Andreas, wir haben die Aussagen von der russischen Regierung gelesen und gehört, die auffordern, sofort Nord Stream 2 anzuschalten. Aber Nord Stream 2, die Gesellschaften werden inzwischen schon angegriffen von Herrn Habeck, zerschlagen und enteignet.
Ja, es soll sogar gemacht werden, dass die Nord Stream 2, die liegt prall gefüllt mit Gas und man braucht also nur den Hebel aufmachen und dann würde das Gas fließen. Aber es geht hier um Prinzipien. der Russe soll keinen Cent an uns verdienen. Das ist das Prinzip. Und wenn das ganze Volk dabei drauf geht, es ist uns wurscht. Entschuldigung, dass ich hier so ausflippe. Aber es kann einfach nicht sein, dass so mit den Menschen umgegangen wird. Ja, und es ist richtig, man könnte Nord Stream 2 aufmachen. Aber das würde auch nicht bedeuten, dass das Problem dann sofort gelöst wäre. Denn nochmal, diese großen Speicher, die da sind, die übrigens fast leer sind, weil ja momentan das Gas, was aus Russland noch kommt, das wenige oder das, was eventuell ganz abgeschaltet war, das fließt ja zurück zurzeit nach Polen, weil Polen ist ja einer der größten Abnehmer des Gases, was den Deutschen fehlt. Das heißt, die Mindermengen sind im Prinzip im Rückfluss, in einer Rückkopplung. Und das heißt, dass Polen zum Beispiel ihre Lager momentan, ihre Gas-Stores auf 96% gefüllt haben. Das sind Werte, von denen Deutschland nur träumen kann. Also wir sehen hier ja auch irgendwie eine Planung ganz konkret der Zerstörung des deutschen Wirtschaftsraums, weil das ist offenbar die Lokomotive der gesamten Europäischen Union. Und wenn man die Lokomotive platt macht, dann fahren die Waggons hinten nicht mehr mit. So einfach ist das Ganze. Und das ist genau das, was man hier erkennen kann. Und wenn das eine Verschwörungstheorie ist, dann verstehe ich es einfach nur nicht. Aber für mich wäre das eine schlüssige Erklärung.
Maaßen schaut auch nach Russland und sagt, wenn wir aus politischem Übermut, wie es die USA und Ukraine-Lobbyisten im Bundestag wollen, auf das Russengas verzichten, bricht also unsere Volkswirtschaft, die Währung und die innere Stabilität weg. Und wir können uns die Ukraine finanziell nicht mehr leisten. Wenn wir Putin weiter mit unserer Sanktions- und Ukraine-Politik ärgern, kann es sein, dass er uns aus Groll den Gashahn zudreht. Eine dumme Situation. Man könnte sagen, wir haben dank Angela Merkel und Freunden die Idiotenkarte gezogen. Die Sanktionen, die Deutschland und die EU gegenüber Russland verhängt haben, waren für uns ein Desaster. Vorgeblich sollte Russland wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden. Die deutschen Politiker meinten in Kenntnis der Gasabhängigkeit allen Ernstes, dass man Russland so behandeln könne wie Nordkorea, Kuba oder den Iran. Die Sanktionen hatten Russland geschadet, aber vor allem uns. Und der Rubelkurs ist nicht, wie US-Präsident Biden großspurig ankündigte, durch die Sanktionen zu Rubble, also zu Schutt geworden, sondern hat in den letzten Monaten gegenüber dem US-Dollar um 35% an Wert zugelegt und ist nach Einschätzung von CBS, der Nachrichtenagentur, Fernsehstation, heute die stärkste Währung weltweit.
Ja, wir haben oft darüber gesprochen, genau das ist die Situation. Und wir sehen, dass diese gesamte Wirtschaft natürlich momentan sich in russisches Gebiet, in chinesisches Gebiet, das, was da vorher genannt wurde, dass die größten Teile beispielsweise der Getreidereservoirs in China und in Indien letztendlich liegen und dann nur noch 35% für den Rest der Welt übrig bleiben. Das sind ja alles diese Faktoren, die hier laufen. Und man kann es einfach nur noch hinnehmen.
Er schließt den Artikel ab mit ein paar Absätzen. Da sagt er, Habeck und die Bundesregierung stehen vor einer simplen Entscheidung. Wollen sie sich weiter mit Putin schlagen oder nicht? Wollen sie durch ein Gasimportembargo oder durch die Provokation von Gegensanktionen Russlands, dass wir eben kein Russengas erhalten und dass infolge unsere Volkswirtschaft kollabiert? Oder wollen sie uns aus der Krise führen? Deutschland ist derzeit nicht in der Situation, dass wir irgendeine Chance haben, uns auf dem Pausenhof mit Russland erfolgreich zu prügeln. Wir sind nicht so stark, wie manche Politiker sagen. Und uns war es nie gut bekommen, wenn wir es versuchten, uns mit Russland anzulegen. Es ist primäre Aufgabe des Wirtschaftsministers und der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass die existenziellen Lebensbedingungen für Bevölkerung und Wirtschaft gewährleistet sind. Hierzu zählt die Sicherstellung einer ausreichenden Energieversorgung.
Ich finde es ganz wichtig, dass man an dieser Stelle versucht, auch mal die Geschichte heranzuziehen. Als der Erste Weltkrieg vorbei war, hatten wir eine große Notlage in Deutschland. Und ich kann euch empfehlen, mal einfach reinzugeben in irgendeine Suchmaschine unter Bilder 1923, 24 Menschen in der Zeit oder das Volk in der Zeit, wie auch immer. Also 1923 sind 2 Millionen Menschen alleine an Hunger gestorben, davon 780.000 Kinder. Und das sind Zahlen, die erschrecken. Und die Menschen standen bettelnd irgendwo an und haben um Essen irgendwo versucht ranzukommen. Also jetzt ganz ehrlich, bitte seht euch diese Bilder einfach einmal an. Und ich frage mich, warum nicht irgendjemand in Deutschland jetzt sagt, jetzt reicht es. Diese Ruhe, die bei der Masse von Menschen offenbar noch herrscht, die darf einen nicht wütend machen. Das ist mir völlig klar. Denn das sind Menschen, die offenbar so in dieser Manipulation der Vollkasko-Mentalität gedanklich betreut werden, die dieser Denkbetreuung unterliegen und keine eigenen Gedanken haben, sondern einfach stumpf wie irgendwelche Zombies durch die Straßen wandeln. Das macht einen wütend. Das dürfen wir nicht, denn sie sind auch Opfer. Wir dürfen eines dabei nicht vergessen. Wir sind geistesgegenwärtig und wir fordern alle an, auch geistesgegenwärtig zu sein und auch im Gottvertrauen zu sein. Nicht die Menschen als Feinde zu sehen, die das alles eben halt so stumpf als Schlafschafe miterleben, sondern versuchen sie uns auf das Licht, auf uns selbst zu konzentrieren. Das ist an dieser Stelle sehr wichtig, weil es sind ganz ernste Zeiten, die auf uns zukommen. Und wer geistesgegenwärtig sich richtig aufstellt, hat gute Chancen. Das ist nicht mal eine Frage des Geldbeutels. Denn es gibt nämlich über diesen sachlichen Gesetzen, nämlich Wirtschaft, Lieferketten, Inflation und so weiter, auch noch die Natur- und Schöpfungsgesetze, die oben drüber sind. Und die sind ehern und die funktionieren immer. Und aus diesem Grunde können wir dort nicht passiv ins Gottvertrauen gehen, sondern aktiv ins Gottvertrauen. Das gehört unmittelbar noch dazu.
Ja, was meinst du denn mit aktiv?
Naja, wenn ich zum Beispiel die grünen Bücher lese, über die wir sprechen, nämlich Im Lichte der Wahrheit, da bekommen wir eine Erläuterung, eine detaillierte Erläuterung, die mich auch gerade wissenschaftlich orientiert ganz klar berühren, nämlich die Architektur der Schöpfung nicht von unten nach oben. Das ist nämlich die typische Form. Wir sitzen hier auf der Erde und dann haben wir verschiedene Religionen. Dann hört das irgendwann auf bei den Christen, dann bei Himmel und Hölle, dann bei den Buddhisten ist es dann das Nirvana oder bei den Indianern ist es dann irgendwie die ewigen Jagdgründe.
Du darfst nicht Indianer sagen.
Bei den indigenen Völkern, bei den First Nations, wie auch immer, Entschuldigung bitte, darf man ja nicht mehr sagen. Und hier geht es darum, dass die Schöpfung nicht von unten nach oben gesehen wird, wie alle Religionen. Chemie und Physik sind auch Religionen. Da wird irgendwo ein thermischer Hauptsatz als Annahme genommen, der nicht bewiesen ist. Und darauf wird dann im Prinzip eine Wissenschaft aufgebaut. Also was ich sagen will ist, in diesen Büchern wird die Schöpfung erklärt von der Urkraftzentrale. Diese Urkraftzentrale, ich nehme bewusst dieses etwas wissenschaftlich anmutende Wort, um dieses Wort Gott dafür nicht zu nutzen. Aber das ist letztendlich damit gemeint. Und von dieser Urkraftzentrale diese unglaubliche Lichtenergie immer mehr nach unten abstrahlt und in diesem Lichtkegel gewissermaßen wir die gesamten Schöpfungsebenen Stück für Stück durchgehen können, bis wir dann irgendwann in der Nachschöpfung sind. Und das ist hier auf der Erde. Nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Nachschöpfung. Wir sind auch nicht göttlich, aber Gottes Funke ist natürlich in uns. Wenn beispielsweise ein großer Bildhauer eine Skulptur macht, dann ist ja der Geist des Bildhauers auch in der Skulptur drin, die er geschaffen hat. Aber er selbst ist nicht drin. Wenn die Skulptur vom Tisch fällt und bricht kaputt, dann hat er selber keinen Schaden davon. Und genauso müssen wir versuchen, auch die Schöpfung zu sehen. Und wenn wir diese gesamten Strukturen einmal verstanden haben, und es ist nie zu spät, damit anzufangen, sich da reinzubringen, auch wenn das am Anfang nicht so leicht ist zu lesen, es bringt einem irgendetwas und plötzlich kommt man in eine innere Ruhe, Ausgeglichenheit, kann sich auf das Licht konzentrieren und genau versuchen, diese Schöpfungs- und Naturgesetze anzuwenden. Und man stellt dann irgendwann fest, sie funktionieren. Das geht nicht sofort. Das muss man dann lernen.
Ja, danke nochmal für diese sehr wichtige Memorierung. Wir können gar nicht oft genug darauf hinweisen, denn es ist so ungefähr das Wichtigste, was wir jetzt tun können. Und da bin ich natürlich auch konform mit dir, Andreas. Das ist dann aktiv, weil wir eben geistig uns in Bewegung setzen, die Zusammenhänge erkennen und eben auch eine Gegenkraft dadurch bilden können. Ja, die nächste Horrormeldung in Sachen Energieversorgung kommt über deinen Lieblings-Superminister Habeck, Andreas. Der hat ja gesagt und angekündigt, Flüssiggas per Schiff nach Deutschland zu holen. Und die Netzagentur rechnet bislang mit dem Import von 13 Milliarden Kubikmeter Gas in der ersten Hälfte 2023, um russisches Gas teilweise zu ersetzen. Aber das hatte er, also Habeck, ja ganz selbstbewusst und selbstsicher angekündigt. Und damit meinte er, dass dann das große Problem für Deutschland gelöst ist. Aber dieser Plan fällt jetzt offenbar auch buchstäblich ins Wasser. Der Hauptgrund, schreibt die Bild, fehlende Transportschiffe. Und der Chef des Reederverbandes, Martin Kröger, hat in der Bild-Zeitung in einem Interview wörtlich gesagt, und vielleicht hätte Herr Habeck das vorher als Superminister doch auch herausfinden können. In der deutschen Handelsflotte gibt es keine Gastanker, die Flüssiggas über Langstrecken transportieren können. Weltweit stehen insgesamt knapp 500 dieser LNG-Tanker zur Verfügung. Allerdings ist die Nachfrage aus anderen Regionen der Welt hoch. Und das Ganze wird bestätigt von Forscher Andreas Fischer vom IW Köln. Er sagt wörtlich: Die Flüssiggasmengen müssen auf dem Weltmarkt verfügbar sein und es braucht entsprechende Tanker, die größtenteils bereits über Langfristverträge gebunden sind. Zudem sei nur eines der drei geplanten Terminals bislang genehmigt. Und das Super, beziehungsweise das ist ja nur das Wirtschaftsministerium, Herr Habeck ist ja deswegen Superminister, weil er zwei Ministerien innehat, das Wirtschaftsministerium und das Klimaministerium. Und da beißt sich ja schon fast die Katze in den Schwanz, das hattest du jetzt schon mal hier so wunderbar ausgeführt, Andreas. Und das Wirtschaftsministerium hat jetzt dazu Stellung bezogen und gesagt, die Frequenz und die Anzahl von Tankern, die das Flüssiggas zu den Standorten transportieren, lässt sich derzeit nicht beziffern.
Ja, ein Superminister muss also nicht super sein, sondern der muss an bestimmten Stellen einfach nur sehr viel Macht vertreten, nicht einmal haben, sondern vertreten. Man muss ja wissen, dass ein Minister, das ist übrigens normal, auch wenn er über Fähigkeiten übrigens verfügt, ich hätte was gesagt würde, aber wenn er über Fähigkeiten verfügt, dann muss er im Prinzip natürlich auch auf seine Leute und auf seine Spezialisten bauen. Aber ein gewisses Abstraktionsvermögen sollte natürlich auch da sein, nämlich solche Dinge auch zu überblicken versuchen und auch zu überprüfen auf Plausibilität. Das kann ich nicht erkennen. Aber du hast völlig recht, dieser Widerspruch, dass das Wirtschaftsministerium, welches auf Profit ausgelegt sein muss, so ist unser System, sonst haben wir eben halt noch kein anderes System. Aber wir können nicht das alte System laufen lassen und die Parameter einfach verändern, ohne jetzt auch die Grundlagen dazu verändern. Also mit anderen Worten, die Wirtschaft hat die Aufgabe, Profit zu machen. Keine andere Aufgabe hat sie. Und das Klimaministerium hat mehr oder weniger die Aufgabe, den Profit zu verhindern, weil man nämlich über das Klimanarrativ und über die sogenannte Umweltdebatte, die ja mit Füßen getreten wird, wenn die LNG-Tanker gebaut werden. Und wir sehen auch die riesen Schadstoffemissionen, die wir haben, alleine durch diese Tanker, die auf der Erde rumlaufen oder rumlaufen sollen, nur damit ein Rändelrad dort beispielsweise an der Ostsee nicht aufgedreht wird und das Öl aus Russland fließt, weil das ist ja böse, wobei man sich aufregt, dass das auf der anderen Pipeline, die daneben läuft, jetzt nicht läuft, weil die gerade repariert wird. Merkt ihr, wir bewegen uns in einem völligen Irrsinn. Und ich habe das Gefühl, wir werden von Irren regiert. Irren im Sinne von Verirrung. Ich sehe einen Bundesgesundheitsminister und ich sehe einen sogenannten Superminister und ich sehe einen Bundeskanzler und ich suche vor allem in irgendeiner Form eine halbwegs stringente Struktur in den Aussagen und auch in den Handlungen. Und die kann ich offenbar nicht verstehen. Es sei denn, ich bin einfach wirklich zu dumm dazu.
Ja, das sollte man am Ende auch nicht ausschließen, immer wieder seinen eigenen Geisteszustand in Frage zu stellen. Aber dafür hast du mich ja. Und ich kann dich bis jetzt beruhigen, läuft.
Ja, gerade in den sachlichen Fragen bist du natürlich mein absoluter Berater.
Ja, dafür bin ich da. Ja, Andreas, es gibt eine weitere ganz offizielle europaweite Schlappe für Robert Habeck. Denn in der EU, im EU-Parlament hat er eine schwere Schlappe erlitten. Es war eine Kampfabstimmung. Es ging um Atomkraftwerke, um die Frage, sind Atomkraftwerke jetzt grün oder nicht? Und Frau Merkel hat die ja mal abschalten lassen, weil sie absolut nicht grün sind. Aber die Meldung von heute, ich habe sie vorliegen, von wem? Auch von der Bild. Heute sind wir sehr bildlastig, aber das sind meistens die schnellsten, muss man nochmal sagen. Und das EU-Parlament in Straßburg hat heute am Mittag der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Einstufung von Gas- und Atomenergie als nachhaltig und damit klimafreundlich und förderungswürdig zugestimmt. Also das Gleiche gilt eben für die Energieform Gas. Gegen beides hatten Umweltschützer, hatten auch Grüne scharf protestiert. Und konkret war es bei der Abstimmung darum gegangen, um diese sogenannte Taxonomie der EU. Das ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen soll. Andreas, das heißt, dass eventuell, wenn du jetzt ein Atomkraftwerk baust oder wie Bill Gates ja so kleine Atomkraftwerke gerade in der Produktion hat, dass du dann vielleicht sogar Fördergelder bekommst, weil es ja grün ist.
Ja, es sind natürlich auch nur vorübergehende Situationen. Die Atomkraftwerke wurden verteufelt in den letzten Jahrzehnten. Und es gibt ja noch einige Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke, so ist es richtiger ausgedrückt, die man dann wieder instand setzen könnte. Aber mal ganz ehrlich jetzt, wenn einer über ein solches Kernkraftwerk mehr oder weniger abgeschaltet verfügt und setzt es wieder in Gang, und das ist ja der erste Weg jetzt, es muss ja schnell gehen. Das kann ja nicht jetzt irgendwie sein, dass wir sagen, was haben wir denn in 10 Jahren für eine Energiepolitik? Die können ja mittlerweile nicht mehr über die nächste Woche rüberdenken. Das sehen wir ja jeden Tag in dem Durchwurstelpragmatismus, den wir hier haben. Einer, der ein Kernkraftwerk jetzt wieder anschaltet, der wird jetzt mit Sicherheit nicht die großen Milliarden investieren, sondern mehr oder weniger das Ding so weit wieder zusammenschustern, dass es den Sicherheitskriterien entspricht, weil er damit rechnen muss, dass wenn irgendeine neue politische Situation kommt, die Dinger sofort wieder abgeschaltet werden. Mit anderen Worten, ob das jetzt der Sicherheit dient, das sei auch nochmal dahingestellt, wenn Kernkraftwerke wieder in Gang kommen. Gut, das Thema der Insellösungen, die wir haben, die Gates und auch andere haben, das könnte durchaus kommen. Das ist auch schon in entsprechenden Testphasen und so weiter. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wir haben Energieformen wie zum Beispiel freie Energieformen, so nennt man das, also Raumenergie. Da gibt es hervorragende Leute, die sich damit beschäftigt haben, die man durchaus auch ausbauen könnte, die irgendetwas ersetzen könnte. Wir haben natürlich auch bestimmte andere Energieformen und Möglichkeiten, unsere Systeme mit Energien zu speichern. Aber wir haben ein großes Problem. Und das bedeutet, die Industrie hat den Deckel auf ganz viele Patente, die mittlerweile existieren, um so viele Dinge zu regeln. Das sehen wir ja zum Beispiel auch in der Landwirtschaft beispielsweise, dass wir zum Beispiel über das Thema, worüber wir auch sprechen werden, in dem Kongress mit dem Urzeitcode, dass wir Pflanzen produzieren könnten, die durchaus auch so resistent wären, die könnte man dann beispielsweise in der Sahara anbauen vielleicht. Also in ganz trockenen Gebieten, dass wir da Mais ernten hätten, um die Bevölkerung eben halt vor dem Hungertod zu schützen zum Beispiel. Wäre alles möglich. Aber die Möglichkeiten, die Dinge umzusetzen, sind immer mit Patenten verbunden. Und die Konzerne, die davon leben, die Pestizide oder irgendwelche anderen Agrochemikalien herstellen, die wollen das Zeug weiter verkaufen. Also aus diesem Grunde lässt man ja eine offene Diskussion nicht zu, sondern nur eine Lobby-Diskussion. Also diese Scheuklappen, die man den Politikern und den Wissenschaftlern aufgesetzt hat, die sind eben halt extrem eng eingestellt.
Ja, und es ist inzwischen so, dass auch die russischen Medien schon darüber berichten, dass Deutschlands Plan gescheitert sei, das russische Gas durch Flüssiggas zu ersetzen. Und man macht sich natürlich nicht offensiv darüber lustig, aber indirekt denn dann schon. Denn man soll nicht denken, dass natürlich auch die russischen Augen nicht auf Deutschland oder auch eben auf den EU-Entwicklungen ruhen würden. Und das sind wirklich jetzt zwei Parallelwelten geworden. Das kann man tatsächlich sagen. Und es heißt hier in einer Meldung, in einer aktuellen Meldung von heute bei Krone.at, also das ist ein, Krone ist in Österreich ein Mainstream-Medium, Russen legen Österreichs größten Öllieferanten lahm. Rund ein Drittel des österreichischen Erdöls stammt aus Kasachstan, aber jetzt hat Russland einen für den Export von kasachischem Öl bestimmten Terminal im Schwarzen Meer geschlossen. Zuletzt hatte es zwischen Russland und Kasachstan wegen des Ukraine-Kriegs Unstimmigkeiten gegeben, so heißt es hier. Und die Betreibergesellschaft Caspian Pipeline muss wegen eines Gerichtsurteils den Ölexport nach Europa stoppen. Damit ist ein großer Teil des Rohstoffes, der für Österreich vorgesehen ist und war, nicht mehr erreichbar oder erhältlich. Nach offiziellen Angaben sei die Dokumentation beim Notfallplan für die Beseitigung eventueller Ölunfälle unvollständig, weshalb Russland den Terminal zunächst mal für 30 Tage schließen ließ.
Es geht hier um eine Stadt, die heißt Novorossijsk. Das ist also eine russische große Stadt, ein Umschlagplatz für Öl und Gas. Und die liegen am Schwarzen Meer, nicht weit übrigens von der Krim entfernt. Und Kasachstan liefert die Öle oder ihr Öl dort genau über diesen Hafen. Und was Putin jetzt macht, er sagt, da fehlen jetzt ein paar Umweltauflagen, ein paar Unterlagen. Und aus diesem Grunde warten wir jetzt erst einmal ab und halten jetzt mal still. Übrigens, hat er da vielleicht auch gelernt? Ich denke daran, dass die Nord Stream 2 ja bereits schon vor einem Jahr angeschlossen werden sollte. Und dann hieß es plötzlich bei der EU, ja, da fehlte noch ein Formular, da mussten wir noch mal regeln. Und dann hieß es dann beispielsweise, ja, also dann haben wir festgestellt, dass die Betreiberfirma in Deutschland ja eine russische Firma ist und das muss ja eine deutsche Firma sein und da müssen wir jetzt erst noch mal regeln, dann wurde ein Ausschuss eingesetzt. Man hat also verhindert, mit fadenscheinigen Begründungen Nord Stream 2 zu genehmigen. Die Genehmigungsverfahren haben sich über Jahre hingezogen und er hat da offenbar von gelernt, Putin, und sagt, ach, können wir eigentlich auch. Prüfen wir mal die Umweltauflagen in der großen Stadt und da machen wir erstmal dicht und warten mal. Das hat natürlich ein Riesenproblem für Europa.
Mit gleicher Münze heimgezahlt, ja, genau, würde meine Oma sagen. Ja, und der österreichische Kanzler Karl Nehammer, der stellt hier direkt eine Verschwörungstheorie auf und sagt, dass er nicht an einen Zufall glaube, dass die Aktion ein weiterer Beweis dafür sei, dass Russland Energie als Waffe einsetzen wolle. Aktuell hätte der Lieferausfall aus Kasachstan zwar noch keine Auswirkungen, aber für die Zukunft sieht es eben blöd aus.
Ja, der Herr Nehammer ist schon ein ganz intelligentes Kerlchen. Das kann man da durchaus eininterpretieren, dass Herr Putin gesagt hat, okay, wie ich das vorher schon gesagt hatte, dass es kein Zufall war. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall war, dass Sanktionen gegen russisches Gas ausgesprochen wurden. Auch da vermute ich eine vorherige Diskussion und ein Zirkel, die das dann gemeinsam mehr oder weniger entschieden haben. Ja, sag mal, wie blöd eigentlich noch? Das ist doch logisch, dass jetzt mit Strategien gearbeitet wird. Ich finde diese Empörungsbereitschaft so lustig, dass, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man wirklich drüber lachen, dass man sich hinstellt und sagt, das hat er doch mit Absicht gemacht, während wir das ja nur machen aus der Not heraus. Also es ist schon wirklich komisch.
Das war die objektive Bewertung von Andreas Popp. Ganz kurz noch eine Meldung zum Schluss. Ich hoffe, dass wir sie noch reinbekommen. Der russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev hat Washington vorgeworfen, und zwar im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine, hat Washington vorgeworfen, Russland vor internationale Gerichte bringen zu wollen, ohne selbst für seine eigenen Kriege bestraft worden zu sein. Und wörtlich sagt er, die Idee, ein Land zu bestrafen, das über das größte Atomwaffenarsenal verfügt, ist an und für sich absurd, hat er heute bei Telegram veröffentlicht. Dadurch werde möglicherweise eine Bedrohung für die Existenz der Menschheit geschaffen. Und Medvedev ist derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats in Russland und ist ja dafür bekannt, öfter mal sehr viel direkter zu sprechen als Putin.
Ja, da wird einiges, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, klar. Warum hat Herr Medvedev eigentlich die Möglichkeit, dort so massiv einzugreifen? Er geht auch rein beispielsweise in den Konflikt der baltischen Staaten und sagt, wir können da relativ schnell zwischen Kaliningrad, Litauen in dieser Suwalki-Gasse den ganzen Laden stilllegen. Er spielt eine offenbar extrem große Rolle. Und das spricht ja auch dafür, dass er eben halt Präsident war und dass ja immer noch im Raum steht, und das ist die Verschwörungstheorie, dass er ein Nachkomme der Romanows ist. Und wenn man mal die Bilder eingibt von diesem, ich finde das interessant, das, eine Verschwörungstheorie können wir doch mal machen. Du guckst gerade, dann finde ich das schon sehr spannend. Nikolai II., der letzte Zar in Russland, und dann beispielsweise die Bilder daneben zu stellen von Medvedev. Das ist schon interessant.
Ja, das sind immer wieder Einblicke in die Verschwörungstheorien des Andreas Popp. Ja. Ich bin da nämlich ehrlich gesagt mit einer solchen Bewertung mega vorsichtig, weil ich mir das überhaupt nicht erlauben kann.
Ich bewerte doch nicht. Ich stelle die Verschwörungstheorie in Frage. Das ist ein reines Gedankenspiel.
So, ich möchte aber diese aktuelle Meldung hier noch zu Ende bringen, denn die Welt hatte das berichtet, was wir gerade vorgelesen haben. Wir haben jetzt aber auch noch eine russische Meldung vorliegen von der Agentur AIF.ru, eine nicht verbotene Nachrichtenagentur. Und da heißt es weiter, da wird der Medvedev zu Ende zitiert, er bezeichnete die Idee, Tribunale zur Untersuchung der Handlungen Russlands einzurichten, als wahnhaft und rechtlich nichtig. Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, was er ja auch ist, hat den USA außerdem vorgeworfen, überall auf der Welt Unheil zu stiften und wörtlich ihren Willen mit Geld und Waffen durchzusetzen. Seiner Meinung nach bestehe die Geschichte der Vereinigten Staaten aus wörtlich blutigen Kriegen und Zerstörung. Vorher hatte Medvedev die Hoffnung geäußert, dass der Westen seine Fehleinschätzungen eingestehen und Buße tun werde, weil er Nahrungsmittelknappheit, einen Anstieg der weltweiten Inflation und eine Zunahme der Armut provoziert habe. Er sagte auch, dass Versuche, Frieden mit politisch nicht selbstständigen Marionetten zu erreichen, zum Scheitern verurteilt seien. Tja, das sind natürlich Worte, Andreas, die wird niemand im Westen freuen.
Nein, vor allem sind das sehr hohe Worte und auch sehr gewaltige Worte. Und für einen Stellvertreter ist das schon außergewöhnlich.
Ja, es ist natürlich klar, wenn er sagt, die müssen Buße tun und so weiter. Das geht schon ziemlich weit, auch ein bisschen überheblich klingt das Ganze. Aber wir wollten euch diese Meldung nicht vorenthalten und das war's auch schon. Andreas ist mit seiner gesamten Kapelle zur Stelle und es geht jetzt, guck, da zupft er schon die Saiten, ihr Lieben.
Und pfeift dazu.
Bitte?
Ich pfeife jetzt auch dazu, wie immer.
Ja, ja, ganz neue Sache. Wir hören uns später im Abendgebet. Ciao.
Alles Liebe hier aus Kanada.
Andreas, dein Einsatz.
Kaffee.
Nein, jetzt. Nein.